Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wir sind alle Menschen. Menschen mit verschiedenen Eigenschaften. In manchen Eigenschaften sind wir uns ähnlich, in anderen weniger. Oder wir unterscheiden uns sogar total klar. Das ist manchmal wichtig, manchmal ist es aber auch völlig wurscht. Wie fühlt es sich an, anders zu sein? Anders als die anderen? Wie fühlt es sich an, vielleicht auch unfreiwillig zu jemand gemacht zu werden, der oder die anders sein soll? Vielleicht aufgrund von völlig nebensächlichen Merkmalen, wie zum Beispiel wegen der Hautfarbe. Melody war in ihrer Grundschule das einzige Mädchen mit etwas dunklerer Haut. Der Grund für viele, sie damals auszuschließen und ja, zu quälen.
In der Grundschule war ich vor allem einfach überfordert und verwirrt und habe damit reagiert, dass ich meine eigene Hautfarbe einfach nicht schön fand und gehasst habe und wirklich meine Mutter gebeten habe, ob sie mich nicht bitte weiß machen kann irgendwie.
Von Melody werden wir später noch ausführlicher hören. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Georg macht den Anfang. Er ist, wenn man so will, einen Sonderweg gegangen. Georg ist katholischer Priester geworden in Hamburg. Damit ist er ziemlich herausgestochen, dort, wo er groß geworden ist. Ich habe Georg gefragt, was denn seine Klassenkameraden im Gymnasium für Berufswünsche hatten.
Ich war in der Schule, die sich für Musik spezialisiert hat, so eine Art Gymnasium mit Musikschwerpunkt. Und da waren natürlich viele auch gerade noch zu Schulzeiten recht begeistert, was irgendwie jetzt Musik angeht. Und einige haben sich auch überlegt, vielleicht Musik zu machen. Dann gab es andere, die wollten gerne Chemie studieren. Einer wollte Jura machen, nee, zwei sogar wollten Jura machen. Wahnsinnig vielfältig, um ehrlich zu sein.
Und du wolltest aber Priester werden?
Ja.
Und wie haben die darauf reagiert?
Ganz unterschiedlich. Viele von denen, glaube ich, wussten das und haben das wahrscheinlich ein bisschen seltsam gefunden. Das Ganze hat sich natürlich dann irgendwie niedergeschlagen in so Abi-Zeitungen, wo man dann lesen konnte, ja, der Georg, der Priester oder so irgendwelche komischen Spitznamen. Und die Leute, mit denen ich besser befreundet war, die haben das so ein bisschen angenommen, fanden das ein bisschen seltsam, haben das so ein bisschen ad acta gelegt. Und dann gab es natürlich diejenigen, die das Ganze eher witzig fanden und sich daraus einen riesengroßen Spaß gemacht haben, auch die gerne versucht haben, mich damit auch ein bisschen zu ärgern. Das Ganze war damals 2008, 9, 10 und ging stark auf die Missbrauchskrise zu. Und dementsprechend waren das natürlich die Witze, die die unreiferen Schulkameraden dann natürlich am ehesten gerissen haben.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ob ich denn dann auch irgendwann mal auf Kinder stehen würde oder sonst irgendwas. Also schon manchmal doch mit ziemlich heftig tiefem Niveau.
Und was hat das mit dir gemacht?
Naja, das freut einen nicht, das ärgert einen ein bisschen, klar. Aber das waren jetzt nicht die Leute, die mein heftigster, wichtigster Bezugspunkt gewesen sind. Viel wichtiger für mich war natürlich eigentlich meine Familie und natürlich auch irgendwie meine Gemeinde. Und da, muss ich sagen, habe ich natürlich andere Reaktionen mitbekommen.
Aber an der Schule klang es jetzt so, als hättest du da eine besondere Rolle eingenommen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Eine besondere Rolle würde ich nicht sagen. Das ist natürlich etwas so Besonderes, etwas so anderes einfach als alles, was alle anderen irgendwie machen, dass man natürlich in gewisser Weise in so eine besondere Rolle reingedrängt wird. Das, was den meisten Leuten natürlich sofort dann irgendwie auftaucht, ist natürlich die Frage nach dem Zölibat. Also warst du richtig irgendwie katholisch und dann so ohne Frau und vor allem ohne Sex und alles? Das ist natürlich gerade für Jugendliche Richtung Abiturienten recht schwer vorstellbar, dass das jemand freiwillig dann irgendwie sagt. Das heißt, man ist sofort irgendwie der Beter, so ein bisschen der sonderbare Kerl, der ich jetzt vielleicht nur bedingt gewesen bin. Vielleicht am Anfang natürlich noch mehr, wenn man ganz besonders begeistert ist und versucht natürlich sehr in diese Richtung zu gehen. Ja.
Aber wie bist du denn damit umgegangen? In der Schule ist Sexualität ein großes Thema, hast du ja gerade auch gesagt. Das spielt einfach für junge Leute eine große Rolle. Und deine Perspektive ist ja dann auch schon, diese Sexualität nicht mehr leben zu können. Und dann begibst du dich ja schon auch in eine Rolle, da gehörst du dann sozusagen zu der ganzen Welt dann nicht mehr dazu.
Naja, wenn du für irgendwas begeistert bist, und das ging mir halt so, das hat angefangen, da war ich 17, da hatte ich auch so irgendwie eine Freundin und das war auch alles irgendwie so ganz normal halt. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Nur es gab etwas, das hat mich so begeistert, dass ich erstmal angefangen habe, darüber nachzudenken. Es gab so eine Situation, in der habe ich gemerkt, jetzt gar nicht sofort in Richtung Punkt, ich will Priester werden, sondern erstmal einfach in Richtung Moment, hinter meinem Glauben, da steckt mehr. Das war ganz konkret in einer Messe, in einer ganz kleinen, irgendwo neben einer Tischtennisplatte, auf so einer Kinderfreizeit. Da waren so 3-4 Leute bei der Messe mit dabei und eben der Priester. Und während der Messe kam mir, da steht mehr dahinter, als ich bisher immer dachte. Ich Ich bin ganz normal katholisch aufgewachsen und jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und trotzdem kam mir das in dem Moment so direkt, so persönlich ins Herz, dass ich mit einem Mal darüber nachdenken musste. Und das hatte dann irgendwann zur Folge, dass ich gedacht habe, das, was der Priester da gemacht hat, das möchte ich auch machen. Das begeistert mich so sehr, da will ich hinterhergehen. Und das war es mir wert, dann auch zu sagen, dafür bin ich bereit, auch eben auf meine Sexualität oder vielmehr eigentlich auf Freundin und später irgendwann Frau und Kinder zu verzichten. Mhm.
Hattest du denn selber das Gefühl, zwischendurch ein Außenseiter zu sein?
In der Schule, ja, klar. Aber wenn es jetzt darum ging, Priester werden zu wollen, dann war ich sehr, sehr aufgehoben in der Familie und sehr, sehr aufgehoben auch in der Gemeinde. Und man ist eh schon gewöhnt als Katholik in der Diaspora im Norden, dass man jetzt für seinen Glauben schon so manchmal sogar ein bisschen oder vielleicht sogar häufiger mal ein bisschen belächelt wird. Von daher war das jetzt nicht unbedingt was sehr, sehr heftig Besonderes.
Und hat dich auch nicht heftig irgendwie emotional tangiert?
Oh ja, naja, es gab schon so manchmal Situationen, die haben mich doch emotional tangiert. Es gab zum Beispiel eine Situation kurz vor einem Konzert. Neben mir saß eine ältere Dame, die kannte ich aus irgendeinem Chor, wo ich mal mitgesungen hatte. Und ganz kurz, bevor das Licht ausgehen sollte, fing sie an, mit mir reden zu wollen und fragte mich, was ich denn nach dem Abitur jetzt machen würde. Und dann habe ich ihr eben erzählt, dass ich nach Frankfurt gehen werde und dort ins Priesterseminar gehen werde. Und ihr einziger Kommentar und auch der ziemlich direkte Kommentar von ihr war, ach, ja, dann gehst du ja zu den Kinderschändern. Und in dem Moment ging das Licht aus. Und das war natürlich eine Situation, die, also ich hätte jetzt gerne noch einiges erwidert. Ich hätte jetzt vielleicht, wäre auch vielleicht sogar gerne aufgestanden und rausgegangen oder hätte mich woanders hingesetzt. Aber das ging natürlich in dem Moment nicht mehr, weil das Licht jetzt ausging. Und das natürlich, das hat mich schon emotional mitgenommen, aber natürlich auch nur bedingt. Ich habe niemanden missbraucht. Das ist eine wahnsinnig tragische und schreckliche Geschichte, aber die hat mich nicht davon abgehalten, Priester zu werden.
Hast du denn noch Kontakt zu den Leuten aus deiner Schulzeit, die damals vielleicht auch Witze gemacht haben über Priester und Priester werden?
Tatsächlich habe ich das. Letztens kam einer von denen, die sich ganz gerne so ein bisschen darüber lustig gemacht haben, mit dem ich aber eigentlich auch so ganz gut befreundet war, der kam nach Rom und erinnerte sich, dass ich eben in Rom jetzt momentan mich in Liturgiewissenschaften vertiefe und dort eben immer noch studiere, obwohl ich halt schon Priester bin. Und der erinnerte sich an mich, meldete sich bei mir und kam tatsächlich dann auch vorbei, hierher, wo ich wohne. Und das war ein total schönes Gespräch, weil der, ohne dass der jetzt großartig Glaubensfragen vielleicht gehabt hat, einfach mal sich unterhalten wollte und das einfach interessant fand, was ich hier so mache und was ich studiere und so weiter. Der war schon irgendwie verändert. Das war anders, als es natürlich, ist irgendwie klar, in der 11. Klasse war. Mhm.
Wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, wie das sozusagen in negativer Form du vielleicht dann auch mal so mit spitzen Fingern angefasst worden bist oder wenn Leute Unverständnis reagiert haben. Aber hast du vielleicht jetzt auch heute noch das Gefühl, dass du vielleicht einen anderen Umgang hast, zum Beispiel mit deinen Freunden, weil du Priester bist?
Ja, also da vorne stehen und eben nicht in der Bank sitzen, ist natürlich was anderes. Das ist eine Situation, die ist anders, als sie vorher war. Und natürlich für die Leute auch eine andere Situation. Besonders dann, wenn man da auch in der Gemeinde vielleicht sogar Freunde sitzen hat. Oder wenn man, das erlebe ich immer mal wieder, wenn ich eben in der Bahn sitze und dann eben als Priester erkennbar bin, dann gibt es immer wieder Leute, die eben dann doch mal den zweiten oder dritten Blick wagen. Und was ist das denn für ein? Das ist wirklich Priester? Und dann gibt es auch tatsächlich, dass Leute mal vorbeikommen. Ich habe auch schon Beichten am Flughafen geführt, weil jemand beichten wollte und gesehen hat, ich bin Priester und zu mir gekommen ist. Und das passiert einem nicht, wenn man nicht Priester ist.
Und zu den Freunden von zu Hause, von früher, hast du da eine besondere Ebene, würdest du sagen?
Vielleicht so unter normal, so, also jetzt nicht Freunden von früher, sondern normal, so Freunden, die jetzt keine Priester sind, gibt es schon Situationen, in denen merke ich, darüber würden wir jetzt nicht sprechen, wenn ich nicht Priester wäre.
Zum Beispiel?
Ja, man kommt ganz oft sehr schnell und interessanterweise durchaus auch auf Beziehungsfragen, obwohl ich keine Familie und keine Freundin und nichts habe.
Aber da wird sozusagen so eine Art seelsorgerische und einfach generell Lebenserfahrung bei dir verortet.
Ja, so eine Art Grundvertrauen, dem kann ich es erzählen. Der ist Priester, der darf es erstmal sowieso nicht weiter erzählen und vielleicht hat er sogar nochmal zwei, drei gute Worte für mich.
Anders sein oder anders wahrgenommen werden, hat dir das auch mal Kraft gegeben?
Es gibt Kraft sozusagen, wenn man als doch nochmal irgendwie anders wahrgenommen wird, weil man dann, glaube ich, auch wirklich anfangen kann, Seelsorge zu machen. Dann ist es vielleicht auch nicht wahnsinnig hilfreich, mit den Leuten so wahnsinnig gut befreundet zu sein, für die man Seelsorger sein soll. Und insofern bin ich da anders. Das ist kein Gespräch unter zwei Freunden, die sich mal beim Kaffee treffen, wo es vielleicht die erste halbe Stunde um das eine Problem und die zweite halbe Stunde um das andere Problem geht.
Georg Taubitz, aktuell jüngster Priester im Erzbistum Hamburg.
Deutschlandfunk Nova.
Wie ist es, als anders wahrgenommen zu werden? Melody kann uns davon erzählen. Sie ist in der Dominikanischen Republik geboren und mit knapp 4 nach Deutschland gekommen. Und zwar in ein Dorf bei Bochum. Und dort an der Grundschule war sie der einzige Mensch mit einer etwas dunkleren Hautfarbe. Ich habe sie gefragt, wann sie gemerkt hat, dass Menschen sie auch deshalb vielleicht als anders wahrnehmen.
Wirklich, als ich in die Grundschule gekommen bin und ich mit den anderen Kindern spielen wollte und mir gesagt wurde, dass ich anders aussehe und dass das deshalb nicht geht. Dann dachte ich, also okay, ich sehe halt anders aus, das ist normal. Aber dann wurde es halt wirklich immer mehr zum Thema, weil ich gemerkt habe, dass ja, gefühlt jeder so aussehen konnte, wie er wollte. Aber wenn man schwarz war oder wenn ich schwarz war, war es halt doch anders.
Und ich meine, man muss sich das vorstellen, du warst ein kleines Mädchen und die haben dann die anderen Kinder gesagt, weil du anders bist, darfst du nicht. Das war die Logik sozusagen.
Ganz genau. Ich habe eine Menge, was dieses Thema anging, in der Grundschule einfach verdrängt. Ich kann mich nur an so Bruchstücke erinnern, wo ich zu meiner Mutter gegangen bin und gemeckert habe und geheult habe, warum sie mich nicht einfach weiß machen kann. Weil dann würde ich keine Probleme haben und Freunde haben und sowas.
Du hast es jetzt gerade mit dieser Spielsituation beschrieben. Und
genau.
Okay, du sagst, du kannst dich nicht an alles genau erinnern, aber tatsächlich hat sich das ja in deinem Schulalltag auch sonst bemerkbar gemacht. Inwiefern?
Ich habe es vor allem durch eben meine Mitschüler und auch durch meine Lehrer gemerkt. Es war halt so, dass ich zum Beispiel von Mitschülern auch gehänselt werden konnte auf dem Pausenhof. Und es gibt ja Pausenaufsichtspersonen. Und die haben dann nichts davon gemerkt. Selbst wenn ich mich dann auch einfach direkt daneben gestellt habe, haben sie nichts dagegen unternommen. Wenn ich mich aber dann auch gewehrt habe, dann hat man es gesehen und hat auch gesagt, ich sei irgendwie ein verhaltensauffälliger Mensch. Und meine Mutter wurde hinzitiert und ich sei ein Problemkind. Sowas in der Art.
Was war deine Strategie, damit umzugehen oder warst du da völlig verloren?
In der Grundschule war ich vor allem einfach überfordert und verwirrt und habe damit reagiert, dass ich meine eigene Hautfarbe einfach nicht schön fand und gehasst habe und wirklich meine Mutter gebeten habe, ob sie mich nicht bitte weiß machen kann irgendwie.
Wie hat denn deine Mutter auf all das reagiert?
Meine Mutter war sehr präsent und sehr stark. Also sie wurde dann zum Beispiel auch von den Lehrern hingerufen und hinzitiert, weil ich verhaltensauffällig gewesen sein soll. Ja, und sie hat dann die Lehrperson angemeckert. Es gab mal eine Situation, da wurde ich immer wieder von einem älteren Schüler, der sitzen geblieben war, gemobbt und immer wieder gesucht, damit man mir ins Schienbein treten kann. Und das hat natürlich wieder keine Pausenaufsicht gesehen. Irgendwann habe ich mich gewehrt, dann wurde ich dahin geordert mit meiner Mutter und ich hatte meiner Mutter vorher das erzählt. Und sie ist komplett durchgedreht. Sie hat wirklich das komplette Lehrpersonal angeschrien und angeschnauzt, warum sie nicht auf die Idee kommen, dass absolut jeder gleich ist und sie einfach mal mehr sich darum bemühen sollen, wirklich für diese Gleichberechtigung zu sorgen oder auch einfach dafür zu sorgen, dass ich ohne blauen Flecken jeden Tag nach Hause komme. Ja, also meine Mutter hat wirklich
gekämpft, da
sehr stark reagiert, was mir auch irgendwie dann wieder etwas unangenehm war, weil ich, ja, das macht, gibt einem nur noch mehr das Gefühl, dass man ein Freak ist, dass sowas sein muss.
Ja, klar. Also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht eigentlich das Anliegen hattest, dass du einfach zu dieser Schule gehst und da ein bisschen spielst, ein bisschen lernst und danach wieder nach Hause gehst.
Ja,
und genau. Das war alles ein Riesentanz, so wie sich das anhört.
Ganz genau.
War das denn die ganze Zeit ein Riesentanz? War das ständig bei dir Thema?
Das war, während der Grundschule war es ständig ein Thema, ja.
Und würdest du sagen, das hat vor allem damit zu tun, dass du einfach eine andere Hautfarbe oder eine andere Schattierung, wenn man so will, hast?
Boah, ich weiß es nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, die dominikanische Kultur ist sehr anders. Einfach nur mit meiner Frisur, wie man sich die Haare dort macht, das ist einfach anders als Kind. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es daran gelegen haben muss, weil ich wiederum, ist es in einem Rap einfach normal, dass Kinder miteinander spielen. Und ich von daher auch nicht irgendwie hierher gekommen bin und sehr verschüchtert war, sondern eigentlich den Kontakt und den Spaß gesucht habe.
Wobei man halt sagen kann, okay, was ist mit den Erwachsenen, was ist mit den Eltern, was ist mit den Lehrern? Und das klingt ja bei dir schon echt hart, muss ich sagen.
Ich glaube nicht, dass Kinder grundsätzlich das Problem sind, sondern ich glaube einfach, dass es mit von den Eltern transportiert wurde.
Na klar,
dass diese Kinder, die würden wahrscheinlich nicht mal feststellen, dass ich anders bin, weil ich wirklich, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu naiv, aber als ich nach Deutschland gekommen bin, sind mir die Erwachsenen als anders aussehend aufgefallen, aber die Kinder selber nicht.
Mhm, okay, das ist interessant. Warst du denn tatsächlich dann die ganze Zeit in irgendeiner Form dann Außenseiterin?
In der Grundschule meinst du? Mhm. Ich war insoweit Außenseiterin und danach kam, das war das Witzige, danach kamen dominikanische Kinder sogar genau auf die Schule. Also auch Kinder, die aus meinem Heimatland, wie man es nennen kann, kommen. Und sie sind auch auf die gleiche Schule wie ich gekommen. Und das Mädchen von der, es waren zwei Geschwister, mit der habe ich mich auch echt gut verstanden. Aber trotzdem habe ich mich auch ihnen gegenüber, obwohl ich mich mit ihnen dann wiederum spielen konnte. Und da gab es nichts von wegen Hautfarbe technisch anders sein. Ich habe mich dann trotzdem ihnen gegenüber anders gefühlt, weil es dann bei ihnen war, sie sind gerade nach Deutschland gekommen, mussten erst Deutsch lernen und ich konnte schon Deutsch, weil ich sehr schnell das gelernt habe. Deshalb war man dann auch irgendwie dann wieder nicht dominikanisch.
Mhm. Diese Erfahrung, dass du das Gefühl hast, du wirst einfach anders behandelt, ist das was, was du einfach im ganz normalen Alltag auch erlebst?
Es ist oft, dass ich immer wieder, wenn ich rede, von Personen auf einmal vollkommen entgeistert angestarrt werde, warum ich denn so gut Deutsch kann und wie kann das denn sein und woher kommen sie denn? Und ja, ich bin mit knapp 4 Jahren hergekommen, also ich würde schon sagen, dass Deutschland meine Heimat ist, aber dann kommt halt immer die Frage, nein, woher kommen sie denn wirklich?
Mhm.
So und oder einmal habe ich 1 Euro bekommen als Trinkgeld extra von einem unglaublich begeisterten Mann, der so glücklich war, dass ich Deutsch kann. So in dem Sinne.
Also du kannst es einfach nicht mehr hören?
Ich kann es nicht nur nicht mehr hören, ja. Es ist auch viel zu meinen Haaren. Oh, du hast schwarze Haare. Ich habe normale Haare. Ist einfach ein Haar, Mann. Keine Ahnung. Was soll das?
Und ja. Diese Erfahrung in der Schulzeit, da in so eine Außenseiterrolle gedrängt zu werden, hat dich das irgendwie geprägt?
Ja, einerseits hat mich das früher sehr stark dahin geprägt, zu sagen, wenn mir irgendjemand sagt, ich kann was nicht, dann mache ich es erst recht. Also mir wurde gesagt, ich soll auf keinen Fall was mit Deutsch machen, weil das liegt mir nicht so gut, dann mache ich es erst recht. Mir wurde gesagt, ich soll nichts mit Mathe machen, das liegt mir nicht so gut, dann mache ich halt Informatik und Bioleistungskurs. Ich habe mich früher, wie auch jetzt, vor allem Menschen hingezogen gefühlt, die auch irgendwie nicht so ganz ins Bild passten. Die irgendwie auch so, ja, so ein bisschen strange, ein bisschen anders waren, von den anderen irgendwie nicht so ganz in ihre Erwartungen reingepasst haben. Weil ich mir dachte, okay, also letzten Endes kann es entweder sein, weil sie wieder sie nicht einordnen können oder weil sie wirklich nervig sind. Aber so habe ich die meisten meiner Freunde kennengelernt.
Und das sind Menschen, mit denen du dich jetzt auch einfach gerne umgibst?
Ja, total. Das ist auch sehr spannend, weil ich weiß nicht, in Bochum war es zum Beispiel so, dass es halt immer so war, wenn ich mit Freunden von mir durch die Stadt gegangen bin, dass die Leute wirklich fast die Augen aus dem Kopf gefallen sind, weil sie sich gewundert haben, was jetzt so eine schwarze, kunterbunte Person mit Flauschstiefeln direkt neben einem komplett schwarz angezogenen, mit Snakebites und voll tätowiertem Mädchen zu tun hat und weiß ich nicht. Aber es war halt so, genau das. Das fand ich immer am besten und am witzigsten, die Erwartung zu sprengen.
Und sag mal, Melanie, glaubst du, dass du, wenn du jetzt in die Grundschule gehen würdest, nochmal, ich meine, das ist alles ein bisschen her und die Gesellschaft hat sich verändert und ich nehme an auch, naja, zum Teil nicht wenig, aber glaubst du, dass du jetzt eine andere Erfahrung machen würdest oder wäre das im Großen und Ganzen dasselbe?
Ich habe durch Freunde, die auch schon Kinder haben, mitbekommen, dass die Erfahrung für die Kinder auf jeden Fall anders ist und für die Eltern auch. Also so, dass da irgendwelche Lehrer sitzen, die einfach wirklich die Augen zu dreimal drücken mit irgendwelchen Tesafilmen noch drauf, damit bloß nichts durchkommt, wie ein andersfarbiges Kind gehänselt wird, dass diese Lehrer Gott sei Dank nur noch selten sind.
Mhm.
Genau. Von daher glaube ich, wenn ich nochmal in die Grundschule kommen würde, würde es wahrscheinlich anders sein.
Das will ich auf jeden Fall für alle, die dann noch in die Grundschule kommen, sehr hoffen.
Ja, das hoffe ich auch.
Melody, darüber, wie sie als Kind und zum Teil auch noch heute als anders wahrgenommen wird und was das mit ihr gemacht hat und macht.
Deutschlandfunk Nova.
Ich bin das schwarze Schaf der Familie. Den Satz habt ihr sicherlich schon mal gehört. Vielleicht habt ihr ihn sogar selbst auch schon mal gesagt. In fast jeder Familie gibt es irgendwie Menschen, die, ja, wenn man so will, aus der Reihe tanzen, weil sie anders ticken, weil sie anders aussehen oder weil sie von anderen zum Sonderling oder zum Außenseiter gemacht werden. Aber woran liegt das? Darüber habe ich mit der Psychologin Anna-Marie Reit gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, warum sich in Familien immer wieder, ja, Menschen außen vor fühlen.
Genau, also du triffst da schon eine ganz richtige Entscheidung. Und zwar gibt es natürlich auf der einen Seite rein objektive Faktoren, die mich vielleicht ja anders fühlen lassen, wie ich sehe anders aus als der Rest der Familie. Ich habe andere Hobbys, anderen Musikgeschmack als den Rest der Familie. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch, wie du es schon richtig gesagt hast, es wird einem suggeriert, dass man anders ist von der Familie. Es wird einem sozusagen das Gefühl gegeben durch bestimmte Kommentare, Äußerungen, Bemerkungen. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also Ereignisse, Kommentare der Eltern, wie viel Zuwendung, wie viel Aufmerksamkeit erfahre ich in der Familie. Und dadurch kann es sein, dass man so ein Gefühl vermittelt bekommt von, ich bin irgendwie anders, beziehungsweise ich muss einfach mehr tun, um das gleiche Maß an Aufmerksamkeit zu bekommen.
Und dann kann es einerseits auch dazu führen, dass sich das Kind übermäßig viel engagiert und dann vielleicht von den Eltern auch als anders wahrgenommen wird.
Genau. Und dann kann das natürlich sein, dass man zum Beispiel einen ganz speziellen Musikgeschmack entwickelt, um sich einfach auch ein bisschen abzuheben von der Familie. Und dann entwickelt sich so eine Art Teufelskreis. Musikgeschmack ist jetzt vielleicht noch nicht so was Gravierendes, aber wenn es dann eher schon in die Richtung geht von, ich bin jetzt irgendwie die einzige Vegetarierin in der Familie von passionierten Fleischessern, Esserinnen, oder ich bin vielleicht in einer Familie, in der nur ästhetische Berufe ausgeübt wurden und ich möchte jetzt aber in den Handwerksberuf gehen. Also man setzt sich manchmal auch ganz bewusst ab.
Das sind so Abgrenzungswünsche, die man dann hat.
Genau, so würde ich es auch bezeichnen.
Und die kommen woher?
Dadurch, dass man ja schon früh suggeriert bekommen hat, du bist irgendwie anders, du fällst so aus der Reihe, und auf der anderen Seite aber auch der Wunsch, genau das zu tun, indem man halt so ein spezielles Hobby zum Beispiel dann entwickelt.
Gibt es vielleicht auch in menschlichen Gruppen eine grundsätzliche Logik, warum vielleicht manche dann einfach an den Rand gedrängt werden oder am Rand wahrgenommen werden?
Die gibt es auf jeden Fall. Also da kommen wir jetzt so in den Bereich der Gruppendynamiken. Da ist es natürlich so, wenn wir selber jemand anderen ausgrenzen oder wenn wir selber uns zusammentun, um jemand anderen ja, sich anders fühlen zu lassen, dann bezeichnet man das auch manchmal so als In-Group und Out-Group. Das heißt, wir machen das, um uns vielleicht selber besser zu fühlen und unser eigenes Selbstwertgefühl auch zu steigern. Und ja, dann habe ich selber so ein Gefühl von Zugehörigkeit, indem ich mich abgrenze von einer anderen Gruppe.
Sind Menschen, die die Erfahrung in der Familie gemacht haben, Außenseiter zu sein oder in so einer Art Sonderlingrolle zu sein, dann auch im späteren Leben eigentlich immer wieder in dieser Position?
Das kann schon gut passieren. Also es ist so, dass Erfahrungen in der frühen Kindheit und Jugend sind besonders prägend. Und wenn wir dann immer wieder eine bestimmte Erfahrung gemacht haben, immer wieder einen bestimmten Satz suggeriert bekommen haben, dann kann es sehr gut sein, dass sich das sehr lange trägt, auch ins junge Erwachsenenalter, weil wir bestimmte Überzeugungen dadurch entwickeln. Sowas wie, ich bin nicht liebenswert oder ich muss irgendwie was Besonderes machen, um hervorzustechen. Und das kann sich dann auf wieder andere Lebensbereiche auswirken, wie zum Beispiel auf Partnerschaften oder auf soziale Beziehungen.
Kann das eigentlich auch ein großer Quell der Kraft sein, zu sagen, ich bin hier wahnsinnig einzigartig und da drüben hupst der Mainstream zusammen rum? Oder?
Also ich glaube, dass ist eine Frage unserer Gesellschaft, inwiefern Andersartigkeit auch akzeptiert ist. Und trotzdem finde ich das eigentlich sehr, sehr mutig, da auch mal sich nicht immer der breiten Masse anzuschließen, auch mal ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen. Und da würde ich die Leute auch weiterhin ermutigen, auch ja, genauso sich auch zu verhalten und auch mal den Mut zu haben, so ein bisschen aus der Reihe zu fallen.
Aber wenn wir das Stichwort Gesellschaft hier schon im Raum haben, warum neigen Menschen dazu, so in Schubladen zu denken, mit so simplen Kriterien auch?
Also das ist letztendlich eine Frage der Effizienz. Und zwar, wenn wir alle unsere Reize, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, immer tiefgreifend verarbeiten würden, dann würden wir wahrscheinlich unter Reizüberflutung zusammenbrechen. Wir wären total überfordert. Und deswegen brauchen wir auch eine bestimmte Form von Schubladendenken, einfach um diese Verarbeitung etwas zu vereinfachen. Die Gefahr ist natürlich, dass diese Schubladen und diese Stereotype, auf die wir dann ja zugreifen, nicht immer zutreffen müssen. Das tun sie zwar in manchen Fällen, aber häufig auch gar nicht. Und dann kann es auch sein, dass wir entweder dazu neigen, dass wir rassistische Diskriminierung vornehmen. Also da sind wir so in so einem ganz gefährlichen Bereich. Also weil da haben wir wieder diese Gefahr für die Quelle der Andersartigkeit, wenn wir zum Beispiel immer voraussetzen, eine Frau ist immer empathisch, hat ein großes Einfühlungsvermögen. Wenn dann aber mal eine Frau aus diesem Raster fällt, dann ist gleich die Gefahr, dass die Frau als ungewöhnlich wahrgenommen wird oder als anders wahrgenommen wird.
Die Psychologin Anna-Marie Reit über Anderssein, anders wahrgenommen werden und ja, auch Denken in Schubladen.
Deutschlandfunk Nova.
Ab 21, der Podcast neigt sich dem Ende zu. Und ein, finde ich, besonders spannender Punkt, von dem wir hier gerade gehört haben, war: Wir Menschen neigen dazu, in Schubladen zu denken, weil uns das normalerweise eben hilft, die Realität zu begreifen. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir eigentlich ständig aufpassen müssen, dass wir eben nicht zu viel in diesen Schubladen unterwegs sind.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Chicago. In Chicago hat sich eine Taube über einem Abgeordneten erleichtert, als dieser gerade einer Journalistin das Problem des Taubendrecks an einer berüchtigten S-Bahn-Station erläutern wollte. Der Parlamentarier Jamie Andrade schilderte einer Fernsehreporterin seine Ideen, wie die Stadt Taubenkot von der Haltestelle Irving Park loswerden könnte, als ein Vogel über ihm sein Geschäft verrichtete. Der Abgeordnete griff sich an den Kopf und sagte: Ich denke, Sie haben mich gerade erwischt. Rund um die Haltestelle sind die Bürgersteige mit Taubendreck und Federn verschmutzt. Manche Einwohner nennen sie deshalb Taubenklo. Andrade fordert unter anderem, dass die Verkehrsgesellschaft eine Schlauchleitung zur Hochdruckreinigung installiert.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.